NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golo Schmidt, einen schönen guten Abend. Wie reagiert Putin auf die jüngsten Sanktionen der EU? Wird er einlenken im Konflikt um die Krim oder zurückschlagen? Das war die Frage heute und hier gibt's gleich die Antwort. Außerdem, das Bundesverfassungsgericht verwirft die Klagen gegen den europäischen Rettungsschirm, dazu dann auch ein Kommentar. Warnstreiks, wie seit Jahren nicht, lähmen den öffentlichen Dienst, vor allem in Nordrhein-Westfalen heute. Und in Montenegro geht einer der mächtigsten europäischen Drogenbosse ins Netz. Zunächst aber zum Krim-Konflikt. Der hat heute ein Todesopfer gefordert. Beim Sturm auf eine ukrainische Militärbasis ist ein ukrainischer Soldat getötet worden. Dahinter stecken russische Einheiten, so heißt es jedenfalls. Klar ist allerdings, dass Russland die Halbinsel an sich gerissen hat. Der Westen antwortet mit Sanktionen. Nach der EU und den USA hat auch Japan heute Strafmaßnahmen verhängt. Visaerleichterungen und ein neues Investitionsabkommen wird es demnach erstmal nicht geben. Diese Nadelstiche des Westens haben heute auch umgehend Wirkung gezeigt. Wenn auch eine gänzlich andere als vorgeblich gedacht. Putin nämlich hat, nachdem er die Krim-Annexion quasi besiegelt hat, mit einer Brandrede reagiert, inszeniert mit Pomp und Pathos.
Als die russische Nationalhymne erklingt, zum Ende der Zeremonie im prunkvollen Georgsaal des Kremlpalastes, da stehen die Abgeordneten. Zustimmende, zufriedene Gesichter zeigt das russische Fernsehen. Wladimir Putin hatte eine entschlossene Rede an die Nation gehalten. Eine Rede, in der er die Stärke und Größe Russlands betonte, als Staat mit eigenen Interessen, die geachtet werden sollten. Die Krim sei immer ein Teil Russlands gewesen. Dort habe sich nun die Bevölkerung mit einer überzeugenden Mehrheit für den Beitritt zu Russland entschieden. Um diese Entscheidung zu verstehen, muss man die Geschichte der Krim kennen, wissen, was Russland für die Krim und was die Krim für Russland bedeutet. Alles auf der Krim ist voll mit unserer gemeinsamen Geschichte und unserem Stolz. Dass Kreml-Chef Khrushchev die Krim 1954 der Ukraine zugeschlagen hat, das sei ein historischer Fehler gewesen. Dieser Fehler ist aus Putins Sicht nun korrigiert. Und der russische Präsident erwartet gerade von Deutschland Verständnis. Als es da 1990 um die Wiedervereinigung gegangen sei, seien nicht alle Verbündeten sofort einverstanden gewesen. Aber unser Land hat das ehrliche und unaufhaltsame Streben der Deutschen nach nationaler Einheit unterstützt. Ich bin sicher, dass sie das nicht vergessen haben und hoffe, dass die Deutschen das Streben der russischen Welt, des historischen Russlands nach der Wiederherstellung der Einheit unterstützen. Wladimir Putin betonte, das Referendum auf der Krim sei demokratisch und im Einklang mit internationalem Recht abgelaufen. Dass der Westen das anders sieht, das kann Putin nicht nachvollziehen. Putin hat auch einen komplett anderen Blick auf die Lage in der Ukraine. Während der Westen die Übergangsregierung in Kiew unterstützt, warnt der russische Präsident vor Nationalisten und Antisemiten, die jetzt das Leben in der Ukraine bestimmten. Als erste Maßnahme hätten sie Minderheiten diskriminiert. Es ist offensichtlich, dass es bis jetzt keine legitime Regierung in der Ukraine gibt. Es gibt niemanden, mit dem man sprechen kann. Viele Behörden sind von Aufständischen besetzt worden und diese werden nun von Radikalen kontrolliert. Die Russen auf der Krim habe man nun vor weiterem Unglück bewahrt, sagte Putin. Ihren Hilferuf habe man nicht ausschlagen können. Aber schielt Russland jetzt nach dem russisch geprägten Osten und Süden der Ukraine, fragen sich viele im Westen. Putin weist das zurück. Ich möchte, dass Sie mir zuhören, liebe Freunde. Glauben Sie nicht denen, die Ihnen mit Russland Angst machen wollen und die schreien, dass der Krim andere Regionen folgen werden. Wir wollen keine Spaltung der Ukraine. Wir brauchen das nicht. Putin ging in seiner Rede auch auf die Sanktionen der Europäischen Union und der USA gegen russische Politiker ein. Er nannte das Verhalten des Westens verantwortungslos und eindeutig aggressiv. Russland werde angemessen reagieren.
Kreml-Chef Putin besiegelt die Annexion der Krim und rüffelt den Westen, soweit Markus Sambale. Und dort im Westen, da hat man natürlich das Geschehen in Moskau und Putins Auftritt heute genau verfolgt und auch umgehend reagiert. Bundeskanzlerin Merkel hob den Zeigefinger und nannte die Aneignung der Krim rechtswidrig. London setzte seine militärische Zusammenarbeit aus und die USA laden zum Krisengipfel der G7 der führenden Industriestaaten ohne Russland. Was Washington damit erreichen will, berichtet Dagmar Pepping.
Barack Obama hat es in seinem Statement gestern deutlich angekündigt. Provoziert Russland weiter, wird das Land noch stärker international isoliert, so der amerikanische Präsident.
We'll continue to make clear to Russia that further provocations will achieve nothing except to further isolate Russia and diminish its place in the world.
Direkt nachdem Wladimir Putin angekündigt hatte, dass die Halbinsel Krim mit der Russischen Föderation vereinigt wird, unternahm Obama den nächsten Schritt, um Russland und seinen Präsidenten international zu isolieren. Er lud die Regierungschefs der G7-Staaten zu einem Krisengipfel ein. Um über die Lage in der Ukraine zu sprechen, bestätigte sein Sprecher Jay Carney.
The meeting will focus on the situation in Ukraine and further steps that the G7 may take to respond to developments and to support Ukraine.
Stattfinden soll das Treffen in der kommenden Woche in Den Haag, am Rande des seit langem geplanten internationalen Nukleargipfel. Russland, das eigentlich derzeit den Vorsitz in der Runde der größten Industrienationen der Welt innehat, erhielt keine Einladung Obamas, obwohl Präsident Putin ebenfalls zum Nukleargipfel in den Niederlanden reisen wird. Die Vereinigten Staaten verurteilen Russlands Schritt, sich die Krim einzuverleiben, betonte Obamas Sprecher Carney.
We condemn Russia's moves to formally annex the Crimean region of Ukraine.
Dieser Schritt bedroht den Frieden und die internationale Sicherheit. Wir werden diese Annektierung nicht anerkennen.
We would not recognize this attempted annexation.
Präsident Obama habe heute zudem mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert, so Carney. Amerikas Vizepräsident Joe Biden kündigte unterdessen bei einem Besuch in Polen an, dass die USA und die EU weitere Sanktionen gegen Russland verhängen werden. Das Vorgehen auf der Krim bezeichnete Biden als Landraub. Nach seinen Gesprächen in Warschau reist Biden morgen weiter nach Litauen, um sich dort mit den Regierungschefs der drei baltischen Staaten zu treffen. Sie sind wie Polen Mitglieder der NATO und grenzen allesamt an Russland.
US-Präsident Obama lädt zum Krisengipfel, soweit Dagmar Pepping, und damit ins Inland. Mit bis zu 500 Milliarden Euro soll der sogenannte Europäische Rettungsschirm ESM Klammer Euro-Staaten vor der Pleite bewahren. Ein unvorstellbarer Betrag, 2/3 höher als der Bundeshaushalt zum Beispiel. Ein Betrag, der von der Bundeskanzlerin und ihren EU-Kollegen im September 2012 beschlossen und vom Bundestag später abgesegnet worden ist, mehrheitlich jedenfalls. Das stieß in Deutschland auf juristische Vorbehalte quer durch das Parteienspektrum. Beim Bundesverfassungsgericht ging deshalb die größte Verfassungsbeschwerde seiner Geschichte ein. Wichtigster Einwand: die Hilfszusage verstoße gegen die Hoheit des Bundestags über den Bundeshaushalt. Der muss nämlich im Zweifel mit einer Haftung von 190 Milliarden Euro zurechtkommen. Karlsruhe hatte die Beschwerde zunächst im Eilverfahren vorläufig abgewiesen, heute nun endgültig. Einzelheiten von Klaus Hempel.
Deutschland, das steht nun endgültig fest, darf sich weiterhin am Rettungsfonds ESM beteiligen. So hatten es die Richter zumindest vorläufig schon vor 1,5 Jahren nach einem Eilverfahren entschieden. In den vergangenen Monaten gab es aber dennoch großen Klärungsbedarf. Die entscheidende Frage lautete: Was passiert eigentlich, wenn dem Rettungsfonds das Geld ausgeht? Dann, so steht es im ESM-Vertrag, muss Deutschland innerhalb von wenigen Tagen frisches Geld nachschießen. Das Problem: der Bundestag muss dem zustimmen. Der kann aber nicht innerhalb weniger Tage einen Nachtragshaushalt verabschieden. Wenn das Geld allerdings nicht rechtzeitig überwiesen wird, hat das gravierende Konsequenzen. Denn dann darf Deutschland beim ESM nicht mehr mitreden. Das Stimmrecht Deutschlands ginge verloren. Das, so Gerichtspräsident Andreas Voskuhle, dürfe aber nicht passieren.
Es ist jedoch sicherzustellen, dass etwaige Kapitalabrufe nach dem ESM-Vertrag im Rahmen der vereinbarten Obergrenzen fristgerecht und vollständig erfüllt werden können und somit eine Aussetzung des Stimmrechts der deutschen Vertreter in den ESM-Gremien zuverlässig ausgeschlossen bleibt.
Das bedeutet, das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesregierung neue Auflagen für ihre Krisenpolitik gemacht. Konkret: die Regierung muss jedes Jahr einschätzen, ob Geld künftig nachgeschossen werden muss. Diese geschätzte Summe muss dann jedes Jahr im Bundeshaushalt verbucht werden. Aktuell sei das kein Problem, meint Werner Gatzer. Er ist Staatssekretär von Bundesfinanzminister Schäuble und dessen Haushaltsexperte.
Heute sehen wir keinen Anlass für eine derartige Vorsorge, weil unsere Prognosen nicht dazu führen, im Ergebnis, dass weitere Kapitalabrufe notwendig sind.
Sollte sich die Krise aber wieder verschärfen, müsste die Bundesregierung Vorsorge treffen und die Milliarden, die fällig werden könnten, bereithalten. Auch der Bundestag müsste das mittragen, denn der Bundestag muss den Haushalt verabschieden. Der Ärger sei vorprogrammiert, meint Gesine Löhr, die für die Fraktion der Linken nach Karlsruhe gekommen war.
Wenn Herr Schäuble das Risiko zu gering betitelt, dann wird es natürlich große Auseinandersetzungen, großen Ärger geben.
Auch Peter Gauweiler, CSU, einer der Kläger in Karlsruhe, rechnet künftig mit schwierigen Haushaltsverhandlungen.
In Zukunft kann kein Bundeshaushalt mehr beschlossen werden ohne eine Risikovorsorge im Hinblick auf die übernommenen Verpflichtungen aus dem ESM, damit Deutschland seine Zahlungsfähigkeit überhaupt noch gewährleisten kann. Mit der allgemeinen Behauptung, wie es bisher geschehen ist, das werden wir schon schaffen, wird es nicht mehr gehen.
Und das könnte am Ende das große Ziel von Bundesfinanzminister Schäuble gefährden, nämlich in den nächsten Jahren ohne neue Schulden auszukommen. Renate Künast von den Grünen sieht Klärungsbedarf.
Jetzt mit dem Hinweis auf das Treffen von Vorsorge ist die Diskussion neu zu führen. Er hat also Hausaufgaben zu machen die nächsten Wochen.
Nach dem heutigen Urteil ist die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts aber noch nicht zu Ende, was die Krisenpolitik betrifft. Es fehlt noch das Urteil über die Europäische Zentralbank und die Ankündigung von EZB-Chef Draghi, notfalls in unbegrenzter Höhe Staatsanleihen aufzukaufen. Die damit verbundenen Rechtsfragen hat das Bundesverfassungsgericht erst kürzlich dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zur Entscheidung vorgelegt. Erst wenn der EuGH darüber entschieden hat, wird auch das Bundesverfassungsgericht sein Urteil fällen.
Karlsruhe verwirft die Verfassungsbeschwerde gegen den europäischen Rettungsschirm ESM endgültig. Dazu jetzt der Kommentar von Wolfgang Otto.
Das Aufsehenerregende an der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Euro-Rettung ist, dass sie kein Aufsehen erregt hat. Was waren das noch für Tumulte vor 1,5 Jahren? 2012, da war die Hochzeit der Euro-Krisenhysterie. Viele sahen das Ende der Eurozone nahe, manche wünschten es sich herbei. Ernsthaft diskutierten sehr gebildete Menschen im Parlament und in Talkshows, ob Deutschland die gemeinsame Währung, den Euro, retten soll oder nicht. Und auch das Bundesverfassungsgericht wurde mehrfach mit der Frage befasst. Deutschland werde zum Zahlmeister der Eurozone, das war für die Kläger ausgemachte Sache. Die Verfassungsrichter haben dem Spuk zum Glück schon in einem Eilverfahren im September 2012 ein Ende gemacht. Und heute haben sie das schnelle Urteil von damals bestätigt. Gut so. Schon deshalb war die Luft raus, heute in Karlsruhe. Aber der wichtigste Grund für die ungewohnte Ruhe ist ein anderer. Die europäische Staatsschuldenkrise hat, ganz ohne großen Knall, ihren Schrecken verloren. Dank eines alles in allem doch sehr wirksamen und besonnenen Krisenmanagements in Brüssel. Ja, das darf vor der Europawahl auch einmal gesagt werden. Die Euro-Krise hat gezeigt, dass der so heterogene Länderclub, wenn es drauf ankommt, doch funktioniert. Die Strategie, Rettungstöpfe aufzustellen und gleichzeitig bessere Regeln gegen die Überschuldung von Euro-Staaten zu verabreden, war gut. Das fröhliche Schuldenmachen in Euroland ist jedenfalls nicht losgegangen. Im Gegenteil, Irland, Spanien und bald auch Portugal kommen ohne Notkredite aus und sie sind heilfroh darüber. Und neue Rettungskandidaten sind nicht in Sicht. Die Chancen stehen also gut, dass der ESM ein Rettungsfonds bleibt, den niemand braucht. Wohltuend unspektakulär dümpelt die Euro-Krise also vor sich hin. Jedenfalls solange das Bundesverfassungsgericht nicht doch noch querschießt. Dann, wenn die Karlsruher Richter im nächsten Jahr über die Rettungspolitik der Europäischen Zentralbank urteilen. Sollten sie EZB-Chef Mario Draghi dann verbieten, zur Not Staatsanleihen bedrohter Euro-Staaten zu kaufen, dann ist wieder Feuer unterm Dach. Der Euro wäre wieder in Gefahr. Denn dann hätten die Euro-Retter ihre wichtigste Waffe im Kampf gegen durchdrehende Finanzmärkte verloren. Das darf nicht passieren. Es wäre ein schlechter Witz, wenn die gemeinsame Währung Europas, nicht etwa an der Börse, wohl aber vor dem deutschen Verfassungsgericht scheitern würde. Das gilt für die nächste Entscheidung aus Karlsruhe noch mehr als für die heutige.
Rettungsschirm durchgewinkt, das dicke Ende kommt aber vielleicht noch. Soweit der Kommentar zur Entscheidung in Karlsruhe von Wolfgang Otto. Wer heute auf Busse und Bahnen angewiesen war, der brauchte vor allem in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Niedersachsen, Bremen und anderen Bundesländern Geduld. Denn im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften heute ihre Warnstreiks stark ausgeweitet. Allein an Rhein und Ruhr waren 50.000 Beschäftigte im Ausstand. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert ein Plus von 100 Euro pauschal und 3,5% und fand damit beispielsweise in Dortmund so viel Gefolgschaft, dass der Verdi-Landesfunktionär ganz aus dem Häuschen war.
Es ist schön zu sehen, dass wir es schaffen, diesen Friedensplatz zu füllen, auch wenn keine Champions League-Spiele da sind.
Freut sich Uli Dettmann vom Verdi-Landesbezirk, als er am Mittag auf ein Meer von weiß-roten Verdi-Fahnen auf dem Dortmunder Friedensplatz blickt. Über 6000 Menschen sind zur zentralen Kundgebung gekommen, um ihrer Forderung nach mehr Lohn Nachdruck zu verleihen.
Wir wollen mehr Geld haben, ist ja Logo. Wir werden immer benachteiligt in vielen Dingen. Und unsere Politiker, die hauen sich die Klamotten nach oben. Und wir möchten auch unseren Teil davon haben.
Die Diäten werden um 10% erhöht. Und wir brauchen auch Geld für Miete, für Strom, für Benzin. Und dafür streiken wir hier.
Wir, das sind die Dortmunder Straßenbahnfahrer, die bereits um 3:30 am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt haben. Seitdem fahren keine Busse und Bahnen mehr, so wie in den meisten großen Städten in Nordrhein-Westfalen. Ob in Köln, Düsseldorf oder Essen, überall stehen die Räder still. 4 Millionen Fahrgäste sollen vom Streik betroffen sein. Die Pendler sind alles andere als begeistert. Sie mussten schauen, wie sie zur Arbeit kommen.
Heute Morgen ist bei mir schon ein Bus ausgefallen. Ja, da muss ich erstmal laufen.
Ich war mit dem Fahrrad zum Bahnhof.
Ja, es sind ja viele auf die Busse angewiesen.
Zum Beispiel, ich musste heute arbeiten und ich habe bis jetzt 20 Euro für Taxi ausgegeben. Für den Rückweg auch 20 Euro. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Nicht für die Taxifahrer. In Essen oder Düsseldorf bilden sich lange Schlangen an den Ständen. Schon in den frühen Morgenstunden sind vielerorts keine Wagen mehr zu bekommen.
Wir erwarten heute ein gutes Geschäft, weil Bus und Bahn nicht fahren. Dadurch werden automatisch mehr Leute befördert werden.
Wir werden dann natürlich mehr Fahrten haben, ne? Das ist klar.
Bis zum Vormittag sind die Straßen in Nordrhein-Westfalen zwar verstopft, das ganz große Chaos bleibt aber aus. Auch weil in einigen Regionen wie im Münsterland oder im Sauerland fast überhaupt nicht gestreikt wird. Insgesamt legten 45.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes die Arbeit nieder. In Theatern wie in Wuppertal oder Bochum, bei vielen Müllabfuhren und Stadtverwaltungen oder in Kindertagesstätten in Duisburg, Essen und Dortmund. Insgeheim soll sich der ein oder andere Kämmerer sogar über diesen 24-stündigen Warnstreik gefreut haben. Die Gewerkschaften müssen den Lohn für diesen Tag bezahlen. Eine Entlastung für die leeren Kassen der Nahverkehrsunternehmen. Das weiß auch Uli Dettmann von der Gewerkschaft Verdi.
Wenn der Nahverkehrsunternehmen sagt, jetzt ist unser Defizit um einen Tag geringer, dann mag das sein. Aber trotzdem ist das natürlich ein Schaden, der entsteht den Unternehmen. Das wollen wir eigentlich nicht, aber das ist natürlich Sinn solcher Streikveranstaltung. Bei einem Warnstreik geht es denn, denke ich, auch darum, nochmal die Kelle zu zeigen, um deutlich zu machen, bis hier und nicht weiter und bewegt euch.
Weil die Gewerkschafter nicht wirklich mit Bewegung im Tarifkonflikt rechnen, kündigte Dettmann bei der Kundgebung in Dortmund bereits eine Fortsetzung des Streiks an.
Dann werden wir uns in der nächsten Woche auf diesem Platz wiedersehen. Und dann sind wir noch mehr als heute, Kolleginnen und Kollegen.
Die Rede ist von einem mehrtägigen Streik, möglicherweise am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche. Zudem soll der Arbeitskampf aufs ganze Land ausgeweitet werden.
Michael Westerhoff über die Warnstreiks im öffentlichen Dienst mit Schwerpunkt heute in Nordrhein-Westfalen. Morgen soll es dann vor allem in Hannover richtig zur Sache gehen. Dicke Luft in der Berliner Koalition, schon seit Wochen der Fall Edati mit einem Ministerrücktritt bei der CSU und wütenden Attacken gegen den Fraktionschef der SPD. Dazu ein Streit um den Mindestlohn mit mehr oder weniger Ausnahmen und auch um die Rente mit 63 für Langzeitbeschäftigte und ihre möglichen Folgen. All das hat die Stimmung mehr als getrübt und auch dazu geführt, dass es nicht vorwärts geht in Berlin. Heute Abend nun wollen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD schauen, wie sie die verfahrene Kiste wieder flott kriegen. Carsten Schabowski.
Vertrauen schaffen, das steht nach der Edati-Affäre heute wieder ganz oben auf der schwarz-roten Tagesordnung im Kanzleramt. Und weil es um Vertrauen geht, treffen sich Kanzlerin Merkel CDU, Horst Seehofer CSU und SPD-Chef Gabriel auch wieder im ganz kleinen Kreis. Besonders viel Klärungsbedarf gibt's in der GroKo gerade beim Mindestlohn, auch wenn Arbeitsministerin Nahles SPD sagt:
Der Mindestlohn wird kommen. Es geht jetzt um das Wie und nicht mehr um das Ob.
Und SPD-Fraktionschef Oppermann frohlockt:
Der Mindestlohn wird dazu führen, dass 4 Millionen Menschen vermutlich die größte Lohnerhöhung ihres Lebens bekommen. Das wird zusätzliche Kaufkraft in diesem Land mobilisieren, Nachfrage, und das wird auch Arbeitsplätze schaffen.
Der Wirtschaftsflügel der Union und auch zum Beispiel Arbeitgeberpräsident Kramer sehen das anders. Immerhin 100.000 Arbeitsplätze könnten per Mindestlohn angeblich vernichtet werden.
Sie wissen alle, dass wir im Kern die ganze Konzeption des Mindestlohns ablehnen.
Und wenn es überhaupt ein leises Okay geben soll, so Kramer, dann muss schnell, vielleicht schon heute, die Frage geklärt werden, einer für alle oder soll es doch Mindestlohn Mindestlohnausnahmen geben.
Also wenn er denn kommt, dann müssen wir eine Lösung finden, die am Ende auch zumindest praktikabel ist für die Betriebe und auch nicht weitere Menschen noch vom Arbeitsmarkt fernhält.
Im Klartext, es geht um mögliche Ausnahmen, zum Beispiel für Langzeitarbeitslose, denen per Mindestlohn von 8,50 Euro der Weg ins Berufsleben versperrt werden könnte. Und es geht um Praktikanten und Ehrenamtliche. Auf Ausnahmen pocht zum Beispiel auch CSU-Chef Seehofer. Denn
es geht ja nicht um Lobbyinteressen, sondern es geht um die Sicherheit der Arbeitsplätze. Und ich denke, wir werden uns so verständigen, dass dann die Bundesregierung den dafür erforderlichen Gesetzentwurf einbringen kann.
Immerhin, auch Arbeitsministerin Nahles zeigt sich für ihre Verhältnisse gesprächsbereit. Den Mindestlohn soll es erst ab 18 geben. Applaus unter anderem vom Vize-SPD-Chef Schäfer-Gümbel.
Weil für uns als Sozialdemokraten aus verschiedensten Gründen völlig klar ist, dass gerade bei Jüngeren der Vorrang der Ausbildung gelten muss.
Also niemand soll auf die Idee kommen, besser einen einfachen Mindestlohnjob anzunehmen, als eine Ausbildung zu starten. Recht so, sagt auch der Wirtschaftsflügel der Union. Er verlangt aber eine Altersgrenze von 21 Jahren für die Lohnuntergrenze. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag will sogar eine 25-Jahre-Grenze. Der DGB erklärte dagegen, sämtliche Ausnahmen sind rechtswidrig. Ein von der Gewerkschaft heute präsentiertes Gutachten habe das bewiesen.
Für uns gilt der Mindestlohn für alle. Würde kennt keine Ausnahme. Deshalb halten wir Ausnahmen auch nicht für nachvollziehbar und sinnvoll.
Ähnlich wie der designierte DGB-Chef Hoffmann aus NRW sieht es auch der grüne Fraktionschef Hofreiter.
Wenn ich das sichere Auffangnetz durch lauter Ausnahmen in mehr oder weniger eine Art Fetzen verwandle, dann erfüllt er seine Funktion nicht. Und deshalb sind wir ganz klar der Meinung, da darf es keine Ausnahmen geben.
Ausnahmen. Die spannende Frage wird sein, ob nicht genau die zumindest wieder Vertrauen zwischen der Union und der SPD schaffen könnten. Andere Themen heute im Kanzleramt, neben dem Mindestlohn, die Rente mit 63 und die Wende in der Energiewende.
Krisenrunde der Koalitionäre heute Abend, soweit Carsten Schabowski. Zur deutschen Energiewende. Firmen mit sehr hohem Stromverbrauch zahlen da zurzeit nur 0,05 Cent Ökostromumlage pro Kilowattstunde. Die Bürger dagegen 6,24 Cent. Tendenz steigend. Die EU sieht diese Privilegien für Teile der Industrie äußerst kritisch. Wirtschaftsminister Gabriel von der SPD dagegen hat damit, wenn überhaupt, eher weniger Probleme. Der Streit steht jetzt offenbar kurz vor der Einigung. Die EU will nämlich deutlich mehr Branchenrabatte gewähren als erwartet. Dafür sollen dann die Nachlässe deutlich niedriger ausfallen als bislang. Kai Küstner.
Es sind Worte aus Brüssel, denen Berlin mit gespitzten Ohren gelauscht haben dürfte. Signalisieren sie doch eine Annäherung der EU und Deutschlands im Streit um das erneuerbare Energiengesetz. Wir sind dabei, eine Liste mit Industriezweigen zu erstellen, denen teilweise Ausnahmen gewährt werden können, bestätigte heute der zuständige EU-Kommissar. In der Auseinandersetzung zwischen der Bundesregierung und der Brüsseler Behörde geht es genau darum, um die deutschen Betriebe, die von der Ökostromumlage ausgenommen sind. In diesem Jahr sind es in Deutschland über 2000 Unternehmen, die derartige Vergünstigungen genießen. Bislang herrschte bei der EU-Kommission die Ansicht vor, diese Ausnahmen würden in Europa den Wettbewerb verzerren. Daher hatte auch der zuständige Kommissar Almunia im Dezember ein Beihilfeverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Dass Almunia selbst nun Ausnahmen für bestimmte Industriezweige ins Gespräch bringt, deutet darauf hin, dass man einem Kompromiss sehr nahe ist. An jener Liste, aus der hervorgeht, welchen Betrieben Vergünstigungen gewährt werden, arbeitet die Kommission noch. Es werde aber, so Almunia, unter anderem berücksichtigt, wie sehr sie dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt seien. Insbesondere die Bundeskanzlerin hatte die EU-Kommission unter Hinweis auf genau diese Wettbewerbsfähigkeit scharf angegriffen. Auf der einen Seite wolle Brüssel Arbeitsplätze schaffen und die Industrie fördern, so der Tenor. Auf der anderen Seite aber gefährde die Kommission mit ihrem Angriff auf das erneuerbare Energiengesetz Arbeitsplätze in Deutschland. Sowohl EU-Kommission als auch Umweltschützer hingegen stören sich an den Rabatten für eine Vielzahl von Betrieben, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. In der Bundesrepublik zahlen Stromkunden eine Umlage, um damit Sonnen- oder Windenergie zu finanzieren. Viele Unternehmen jedoch nicht oder nur teilweise. Diese Regelung hatte Brüssel in Frage gestellt. Nun allerdings scheint es sich auf Berlin zuzubewegen.
Kompromiss im Streit um die Ökostromrabatte in Sicht, soweit Kai Küstner. Und jetzt geht's um einen der meistgesuchten Drogenbosse Europas. Um auf dem Balkan ungestört seinen Geschäften nachgehen zu können, soll er seine Verfolger in der serbischen Regierung sogar auf eine Todesliste gesetzt haben. Der Kokainkönig Darko Saric. Heute ist er den Fahndern ins Netz gegangen. Mehr dazu von Carla Engelhardt.
Seit 5 Jahren war der mutmaßliche Drogenboss Darko Saric auf der Flucht. Polizisten aus 15 Ländern und der amerikanische Geheimdienst CIA jagten ihn weltweit. Nun stellte sich der 44-Jährige selbst und ließ sich nach Serbien ausliefern. Einzige Bedingung, er wollte seine Frau und seine 2 kleinen Kinder wiedersehen, was ihm bei einem Zwischenstopp in Montenegro gewährt wurde. Die Verhaftung von Saric ist der erste Erfolg, den Alexander Vučić, Serbiens zukünftiger Premier, verkündet, nachdem er am Wochenende mit seiner Fortschrittspartei die absolute Mehrheit gewonnen hat. Nun steht ein ernsthaftes Gerichtsverfahren bevor. An Herrn Saric liegt es, sich zu verteidigen. Es gilt die Unschuldsvermutung, auch für ihn. Aber all jenen, die genügend Gründe finden werden, um Herrn Saric zu schützen, sage ich nur, dieser Mann ist verantwortlich dafür, dass 5,6 Tonnen Kokain nach Westeuropa kamen. Es geht nicht um 5,6 Kilo, sondern um 5,6 Tonnen Kokain. Die Länder auf dem Balkan gelten als wichtige Transitroute für den Drogenschmuggel von Südamerika nach Westeuropa. Darko Saric und die mutmaßlichen Mitglieder seines Drogenrings sollen damit Milliarden gemacht haben. Um dieses Geld zu waschen, kauften sie unter anderem in Serbien und Montenegro Luxusvillen, Hotels, Restaurants und auch Staatsbetriebe. Dem bisherigen Innenminister Dacic wurde vorgeworfen, enge Kontakte zum Saric-Clan zu haben, was der Sozialist und scheidende Premier wiederholt dementierte. Dacic will in der neuen Regierung bleiben, die der konservative Vučić derzeit zusammenstellt. Solange ist Dacic Innenminister und als solcher sagte er nach der Verhaftung des sogenannten Kokainkönigs: Diese Verhaftung zeigt die Entschlossenheit der serbischen Regierung im Kampf gegen Kriminalität und Korruption. Es ist ein großer Beitrag für die Stärkung des Ansehens unseres Justiz- und Sicherheitssystems. Dem mutmaßlichen Drogenboss Darko Saric werden Drogenschmuggel und Geldwäsche vorgeworfen. Er muss sich nun in Belgrad vor dem Gericht verantworten.
Der Kokainkönig vom Balkan, dingfest. Informationen waren das von Carla Engelhardt. Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar. Bei einem Fußballzwerg also und bei 40 Grad im Schatten. So hat es die FIFA bekanntlich für 2022 beschlossen. Und da staunten nicht nur die Fachleute, auch die Laien wunderten sich. Tatsächlich gab es dann auch bald Indizien, dass hier Bestechung im Spiel war. Die englische Tageszeitung Telegraph hat jetzt möglicherweise da auch einen konkreten Fall aufgedeckt. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Der Daily Telegraph berichtet, dass Mohammed bin Hammam, der frühere Vertreter Katars beim Weltfußballverband, hohe Summen an den ehemaligen FIFA-Vizepräsidenten Jack Warner überwiesen habe. Dem britischen Blatt liegen die Überweisungsbelege vor. Danach sind die Gelder von einer Firma bin Hammams an eine Firma Warners nach Trinidad geflossen. Warner hatte Hammam sogenannte Dienstleistungen und, so heißt es in den Belegen, juristische und sonstige Ausgaben für die Zeit von 2005 bis 2010 in Rechnung gestellt. Auch Warners Söhne haben nach diesem Bericht hohe Summen aus Katar bekommen. Das FBI ermittelt gegen die Warner-Familie. Angeblich soll ein Familienmitglied mit den Ermittlern zusammenarbeiten und den ehemaligen FIFA-Vizepräsidenten belasten. Insgesamt sollen fast 2 Millionen Dollar von Katar nach Trinidad geflossen sein. Dieser Bericht ist ein weiterer Beleg dafür, dass es bei der überraschenden Entscheidung für Katar nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Das FIFA-Ethikkomitee unter dem Vorsitz eines früheren US-Staatsanwalts prüft schon seit längerer Zeit Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe der WM 2022. Ursprünglich wollte das Komitee seinen Bericht im September vergangenen Jahres vorlegen. Jetzt heißt es, der Bericht werde im April herauskommen. Die FIFA teilte als Reaktion auf die neuen Vorwürfe mit, auch diese Beweismittel könnten dem Untersuchungskomitee vorgelegt werden. Aus Katar hieß es zu den neuesten Enthüllungen, das Bewerbungsverfahren sei im Einklang mit dem FIFA-Ethik-Code verlaufen. Von geschäftlichen Beziehungen zwischen Privatpersonen habe der Oberste Rat für Organisation und Nachhaltigkeit in Katar keine Kenntnis. Allerdings, ganz so privat sind die beteiligten Personen nicht. Bin Hammam war, als der Wüstenstaat den Zuschlag für die WM bekam, der Vertreter Katars im FIFA-Exekutivrat und er war Chef des Asiatischen Fußballverbandes. Warner, der Unternehmer aus Trinidad, war Vizepräsident der FIFA und lange Jahre enger Vertrauter Sepp Blatters.
Handfester Bestechungsverdacht rund um die Fußball-WM 2022. Das war das Echo des Tages. Ihnen einen schönen Abend. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.